HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
It's 1 minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now.
Green economy, bla bla bla. Net zero by 2050, bla bla bla. Climate neutral, bla bla bla.
Es gibt ein Recht auf Klimaschutz. Wir alle haben ein Recht auf Klimaschutz.
Ich habe Angst davor, in einem Alltag leben zu müssen, der von Dürren, von Überschwemmungen, von Hitze geprägt ist.
Exemplarisch klagen Umwelthilfe und junge Kläger gegen 3 Bundesländer. Gegen Bayern, gegen Nordrhein-Westfalen und gegen Brandenburg.
Wir alle sind verpflichtet, die Treibhausgasneutralität herzustellen. Gibt es nicht eine Pflicht großer Emittenten, sich ans Budget zu halten? Genau das hat ein Gericht in den Niederlanden im Mai in dem Fall gegen Shell auch schon entschieden.
Wir haben keine Zeit mehr, um die globale Erwärmung zu reduzieren. Vor 10 Jahren, da hat es bei dem Punkt vielleicht noch eine gewisse Unsicherheit gegeben, Wetter oder Klima. Aber mittlerweile ist das ein nicht mehr zu ignorierender Fakt. Und wir spüren es ja auch immer mehr am eigenen Leib. Zum Beispiel bei den Hochwassern dieses und in den letzten Jahren. Und dabei kommen wir in Deutschland noch halbwegs glimpflich davon. In den Ländern des globalen Südens wird nicht über mehr Regen diskutiert, sondern darüber, dass komplette Landstriche unbewohnbar werden. Die Politik agiert in diesem Szenario selten zielstrebig und entschlossen, sondern oft eher etwas hilflos und vor allem ohne nennenswertes Ergebnis. Um das zu ändern, werden jetzt überall auf der Welt die Gerichte angerufen. In Peru, den USA und auch hier bei uns müssen jetzt Richter entscheiden, wie Industrie- und Umweltpolitik sich zu verhalten haben. Aber wer kümmert sich dann eigentlich darum, dass diese Gerichtsurteile auch umgesetzt werden? Klagen fürs Klima, wenn Richter die Welt retten sollen. So heißt der Tag heute und da gehen wir als erstes nach Peru zu einem Stück wie David gegen Goliath. Ein peruanischer Kleinbauer verklagt den deutschen Energieriesen RWE und fordert Schadenersatz, weil in Peru ein Gletscher schmilzt. Anne Herberg berichtet.
Es stimmt etwas nicht mit dem Paycaruja. Das beobachtet Saúl Luciano Yuya genau. Der Kleinbauer und Bergführer lebt nahe der Stadt Huaraz am Fuße der mehr als 6000 Meter hohen weißen Andenkordillere Perus. Er beobachtet, wie sich die einst so majestätischen Gletscher immer weiter zurückziehen, erzählt er am Telefon. Der Gletscher schmilzt immer mehr, die Temperaturen steigen, es regnet immer weniger und der Gletscher wird jedes Jahr kleiner. Damit schwillt der Gletschersee an. Wir sorgen uns sehr vor einer Flutwelle. Unser Dorf ist bedroht und es ist traurig, dass der Gletscher schmilzt. Schuld daran trägt auch der deutsche RWE-Konzern, sagt der peruanische Kleinbauer. Dieser heize die Erderwärmung mit seinem Kohlestrom immer weiter an, mit dramatischen Folgen für mehr als 1000 Menschen in Huaraz, die in der direkten Risikozone leben, wie Saul Luciano. Und deswegen klagt er seit 2015 gegen den Energieriesen und größten CO2-Emittenten Deutschlands. Grundlage für die Klage? Paragraph 1004, ein Artikel, der eigentlich regelt, was passiert, wenn ein Nachbar einen Schaden verursacht, sagt Christoph Balz von Germanwatch. Die Umwelt-NGO unterstützt den peruanischen Kläger.
Und das Gericht hat in seiner rechtlichen Einschätzung schon jetzt gesagt, wir müssen eben beim Klimawandel sehen, dass alle Menschen unsere Nachbarn sind, weil jede Tonne CO2, die hier freigesetzt wird, überall in der Welt eine Erwärmungswirkung mit verursacht.
Das Oberlandesgericht Hamm entschied im November 2017, in die Beweisaufnahme einzusteigen. Guido Steffen trat damals als Sprecher von RWE vor die Medien.
Dann könnte natürlich jeder, der sich an der einen Ecke der Erde beeinträchtigt fühlt, bei irgendjemand anderem schadlos halten. Und wir glauben, dass am Ende dieses Weges die Erkenntnis stehen wird, dass es schlichtweg nicht geht, juristisch einen einzelnen Emittenten für lokale Folgen irgendwo auf der Welt dieses großen Klimageschehens zu machen.
Das geht eben schon, glauben die Kläger. Dieses Jahr im Februar wurde eine Studie veröffentlicht, die ihre Position stützen könnte. Ein Forscherteam der Universität von Oxford hat erstmals einen klaren, kausalen Zusammenhang festgestellt zwischen der weltweiten Aufheizung des Klimas, dem Rückgang des Andengletschers in Peru und der drohenden Überflutungsgefahr in Huaraz. RWE soll für den Schutz der Menschen zahlen, sagt Saul Luciano. Er fordert 20.000 US-Dollar Schadensersatz. Das Geld würde in ein Projekt zur Verringerung des Flutrisikos fließen. Es wäre ein symbolischer Beitrag, der allerdings einen Präzedenzfall schaffen würde, so Balz von Germanwatch.
In mehr als 50 Staaten weltweit haben wir fast das gleiche Rechtssystem wie in Deutschland. Und damit könnten die ganz großen Emittenten der Welt in all diesen Rechtsräumen vor Gericht gebracht werden, um für Klimaschäden Verantwortung zu übernehmen.
Das Oberlandesgericht Hamm plant bereits seit längerem eine Ortsbesichtigung in den peruanischen Anden. Die Corona-Pandemie kam bisher dazwischen. Aber im nächsten Jahr soll es soweit sein.
Ein peruanischer Kleinbauer fordert vor Gericht Schadenersatz vom deutschen Energiekonzern RWE. Ja, und um einen richtungsweisenden Gerichtsprozess geht es auch in dem Film Ökozid, eine Mischung aus Drama und Doku, umgesetzt als Kammerspiel vor Gericht. Im Jahr 2034 klagen vom Internationalen Strafgerichtshof 31 Staaten des globalen Südens gegen Deutschland. Sie werfen dem Land mutwillige und unverantwortliche Verfehlungen in der Klimapolitik vor, die in Deutschland in eher geringerem Maße Folgen haben, aber die in den Ländern des globalen Südens dafür gesorgt haben, dass viele Menschen alles verloren haben, komplette Landstriche unbewohnbar wurden, Menschen umgekommen sind und so weiter. Andres Feil hat die Regie geführt bei Ökozid, er hat Psychologie studiert und er ist auch Dokumentarfilmer. Guten Abend, Herr Feil.
Ja, guten Abend nach Frankfurt.
Vielleicht könnten Sie erstmal kurz erläutern, Ökozid als Begriff deckt was genau ab?
Das wörtlich heißt es ja eigentlich ein Mord am Planeten Erde. Und das Interessante daran ist, es ist in erster Linie, und das wird ja gerade auch diskutiert, ein Straftatsbestand. Ja, wir haben das im Film aber dann abgemildert und haben gesagt, realistischer und weitreichender ist erstmal, wenn Staaten Staaten verklagen. Also sprich, die 31 Länder des Südens verklagen die Bundesrepublik Deutschland ganz konkret auf Schadensersatz aufgrund der Versäumnisse in der Klimaschutzpolitik. Und das ist jetzt nicht etwas, was wir erfunden haben, sondern wir haben sehr konkret recherchiert aufgrund Zugänge zu Dokumenten aus Ministerien. Es gibt das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz, das zwingt Ministerien, aber auch das Bundeskanzleramt, Dokumente herauszugeben, etwa Schriftverkehr mit Lobbyisten im Zusammenhang mit der Gesetzgebung und daraufhin dann diese Klage vorbereitet am International Court of Justice, also dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.
Ich habe mir gestern Abend den Film angeschaut, den gibt es aktuell bei Netflix, den gibt es aktuell auch in der ARD-Mediathek. Sie hatten gerade die Recherchen schon angesprochen, das war eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, also wie aufwendig dieser Film recherchiert ist. Was waren denn so die krassesten Fakten, auf die Sie gestoßen sind bei diesen Recherchen?
Ja, das Absurde ist, wenn wir die Doppelzüngigkeit eben dann immer wieder konstatieren mussten, Doppelzüngigkeit in dem Sinne, dass wir eine Angela Merkel schon 2007 in Grönland vor schmelzenden Gletschern haben, die sagt, angesichts dieser Bilder muss Deutschland konsequent handeln. Das wird mir die Kraft geben, genau das zu tun. Und wir weisen danach, dass wenige Tage später in Meseberg eine Kabinettsklausur stattfindet, wo dann die entscheidenden Punkte, die eigentlich schon mal angedacht waren in puncto Klimaschutz, wieder von der Tagesordnung verschwinden, weil Ministerpräsidenten Einspruch erheben, weil Kabinettsmitglieder, das alles viel zu schnell und viel zu krass geht. Das heißt, diese systematische Verbesserung, dass es eben nicht nur da 2007, 2008 passiert, sondern dass immer wieder, und das weisen wir über 22 Jahre nach, Vorgaben der EU-Kommission, strengere Klimaschutzauflagen im Automobilsektor, aber auch beim Zertifikatehandel, also bei der Frage, inwieweit es teurer wird, wenn Unternehmen CO2 in die Luft blasen. All das zeigt, es geht nicht um diesen oder jenen Politiker. Es geht auch nicht nur um Angela Merkel, sondern es geht systemisch darum, dass diese Klimaschutzvorgaben sehr viel strenger waren, die in der EU vorgesehen waren. Und dann wurden sie entgegen aller Ankündigungen eben abgeschwächt, von der Tagesordnung genommen, verschoben. Das heißt, die große Chance, in einer Zeit etwas zu erreichen, also sprich vor 20, vor 15 Jahren, wo es noch sehr viel einfacher gewesen wäre, einen wirklich grundlegenden Klimaschutz umzusetzen, diese Zeit ist versäumt und es wird von Jahr zu Jahr, wie wir wissen, teurer und immer unmöglicher.
In gewisser Weise waren Sie mit Ökozid aber Ihrer Zeit auch ein bisschen voraus.
Wir waren, ohne es zu wollen, unserer Zeit voraus, weil ein Inselstaat, Vanuatu, jetzt genau diese Klage vorbereitet gegen nicht nur Deutschland, sondern gegen die Industrieländer, die wir im Ökozid in das Jahr 2034 gelegt haben. Also in gewisser Hinsicht werden wir ganz schnell von diesen Szenarien eingeholt.
Deutschland argumentiert in diesem Prozess an einer Stelle für mich auch sehr einleuchtend, dass nur ausgerechnet Deutschland vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird, weil die im Vergleich viel größeren Umweltverschmutzer USA, China, Russland dieses Gericht gar nicht erst anerkennen.
Ja, also zum einen gibt es ja immer zwei Messzahlen. Das eine ist der relative Verbrauch, da liegen wir bei 2% weit hinter Russland, China, USA. Wenn man aber den Pro-Kopf-Verbrauch anschaut, dann sind wir auf Platz 6 bzw. 7, je nachdem, welchen Zeitraum man da in Betracht zieht. Und das bedeutet eben, Deutschland wird erstmal zu Recht auch, sitzt da auf der Anklagebank. Allerdings natürlich ist es wichtig, dass langfristig auch Länder wie China und die USA und andere, die den Gerichtshof nicht anerkennen, auch zur Verantwortung gezogen werden können. Und das bedeutet, dass es auch mittelfristig, und das wird juristisch gerade durchgeprüft, auch einseitig sein kann. Das heißt, wenn ein Land besonders betroffen ist, nennen wir Bangladesch oder ein afrikanisches Land, dann kann das zumindest diese Klage voranbringen und dann schwebt sozusagen wie ein Damoklesschwert dieses Urteil über einem Land, was diesen Gerichtshof nicht anerkennt, aber zumindest mit einer moralischen Konsequenz.
In Ihrem Film spielt Angela Merkel ja auch eine entscheidende Rolle. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber sie wendet da vieles ins Positive. Angela Merkel wird ja immer wieder Klimakanzlerin genannt, aber sie hat ja auch wenig erreicht. Warum haben Sie ihr denn in dieser Zukunftsversion eine so positive Rolle zugestanden?
Ich glaube, dass sie tatsächlich nach all meinen Studien, ich habe mich sehr viel mit ihr beschäftigt, mit ihrem Lebenslauf, mit ihren Entscheidungsfindungen, dass sie als Wissenschaftlerin einen unmittelbaren Zugriff hatte auf das Wissen. Also schon sehr früh hat sie erkannt, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist. Sie hat es ja schon in der Mitte der 90er Jahren auf den ersten Klimaschutzkonferenzen noch als Umweltministerin formuliert. Also ihre Auffassungsgabe, ihre Fähigkeit, die Dramatik des Klimawandels zu erkennen, sorgt ja genau für diese Schizophrenie. Das andere ist die Machtarithmetik, dass sie natürlich ein Meister ist, sozusagen auch einer physikalischen, als Physikerin, also physikalischen Beobachtung von Machtkonstellationen mit einem minimalen Aufwand in der Lage ist, die eigene Position zu sichern, die Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen. Und ich habe ihr durchaus beides ganz am Ende ja in ihrer letzten Rede, so viel kann ich ja verraten, gegeben, nämlich die Fähigkeit der Einsicht, die Fähigkeit 2035, vielleicht auch zu einer Korrektur, aber es wird ja durchaus auch erwähnt, vielleicht auch mit dem Zusammenhang UN-Generalsekretärin zu werden und vielleicht dann auf diese 31 Stimmen der Länder aus dem globalen Süden angewiesen zu sein. Also bei Angela Merkel ist es immer beides, Macht und Einsicht.
Andreas Feil hat den Film Ökozid gemacht. Zum Anschauen finden Sie den unter anderem in der ARD-Mediathek. Ein Prozess gegen Holzwürmer. Der wird uns jetzt beschäftigen, ein fiktiver Prozess. Wir lesen rein in Die Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln von Julian Barnes. Folgendes ist passiert. In dem französischen Gotteshaus Saint-Michel ist dem dort amtierenden Bischof Hugo der Thron unter seinem Allerwertesten weggebrochen. Bei einer Messe war der Bischof vor den Augen der Gemeinde mit dem Kopf auf die Altarstufen gestürzt und seitdem befindet sich Hugo, Zitat, im Stand der Blödigkeit. Beim Prozess wird die Frage der Schuldfähigkeit der Holzwürmer dann folgendermaßen argumentiert. Während der Staatsanwalt die sofortige Vertreibung und Exkommunizierung der frevelhaften Insekten verlangt, meint der Verteidiger, dass zwar die Holzwürmer ebenfalls Gottes Geschöpfe seien, allerdings nicht wie der Mensch über eine unsterbliche Seele verfügten, daher auch nicht wie ein Mensch zu behandeln und zu bestrafen seien.
Da es euch, Messieurs, gefallen hat, mich in diesem Verfahren zum Prokurator der Bestioles zu bestellen, will ich trachten, dem Gericht zu erklären, weshalb die Anschuldigungen wider sie null und nichtig sind und das Verfahren einzustellen ist. Zu Anfang muss ich bekennen, wie sehr es mich befremdet, dass meine Klienten, die kein Verbrechen begangen haben, also behandelt werden, als wären sie die übelsten Verbrecher, die dieses Gericht je erlebt, und dass meine Klienten, wie wohl bekanntermaßen stumm, geladen wurden, ihr Gebaren zu erklären, gleichsam als gebrauchten sie gewöhnlich die menschliche Zunge, da sie ihren täglichen Verrichtungen nachgehen. Ich will mich in aller Bescheidenheit bemühen, dass meine sprechende Zunge für Ihre schweigende Zunge Dienst tue. Sintemalen ihr mir verstattet habt, im Namen dieser unglückseligen Tiere zu sprechen, so will ich zum Ersten statuieren, dass dieses Gericht nicht die Jurisdiktio hat, über die Angeklagten zu urteilen und dass die wider sie ausgefertigte Vorladung nicht Gültigkeit hat, dieweil selbige impliziert, die Empfänger seien mit Vernunft und Willen begabt und also imstande, ein Verbrechen zu begehen, wie auch einer Vorladung zu der Verhandlung besagten Verbrechens Folge zu leisten. Welches jedoch nicht der Fall ist, allermaßen meine Klienten unvernünftige Tiere sind und allein nach dem Instinkte handeln.
Das war ein Auszug aus Julian Barnes Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln, bei Haffmanns Verlag erschienen. Und da lesen wir im Laufe der Sendung immer mal wieder ein bisschen rein. Klagen fürs Klima, wenn Richter die Welt retten sollen, so heißt der Tag heute. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja vor kurzem das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition und ihrer Kanzlerin Merkel gekippt. Klaus Hempel.
Vor seinem wegweisenden Beschluss war das Bundesverfassungsgericht bei Klagen wegen Umweltproblemen eher zurückhaltend. Die Richterinnen und Richter sahen durchaus den Staat in der Pflicht, sich schützend vor das Leben und die körperliche Unversehrtheit zu stellen. Aber in der Vergangenheit waren Verfassungsbeschwerden, die auf mehr Klimaschutz abzielten, immer gescheitert. Der Gesetzgeber habe einen großen politischen Gestaltungsspielraum, meinte das Gericht in früheren Entscheidungen. Doch Ende April war das anders. Das Gericht verpflichtete den Gesetzgeber zum Handeln. Bis Ende 2022 müsse geregelt sein, wann und wie viel CO2 auch nach 2030 ausgestoßen werden darf. Mit dem Beschluss wurde deutlich, das Bundesverfassungsgericht nimmt den Klimawandel sehr ernst. Die Richterinnen und Richter setzten sich in ihrer Entscheidung ausführlich mit den Gefahren auseinander. Die Sache werde irgendwann richtig kritisch, weil der CO2-Ausstoß nach derzeitigem Wissensstand zur Erwärmung der Erde beiträgt und nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Jede CO2-Menge, die heute zugelassen werde, gehe von dem ab, was in Zukunft noch ausgestoßen werden darf. Der Hauptkritikpunkt aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts, es sei nicht klar, was nach 2030 passiert. Es zeichne sich ab, dass nach 2030 noch viel mehr reduziert werden müsse. Das bedeutet, dass praktisch die Freiheit jedes Einzelnen gefährdet sei, die vom Grundgesetz geschützt wird. Die Last, Treibhausgase zu mindern, würde einseitig auf Kosten der jungen Generation in die Zukunft verlagert. Damit hatten die Verfassungsbeschwerden, die unter anderem von mehreren jungen Aktivisten erhoben wurden, in einem wichtigen Punkt Erfolg. Anwältin Roda Verheyen, die einen Teil der Kläger vertrat, war sehr zufrieden mit der Entscheidung des ersten Senats.
Klimaleugner haben ab heute keine Chance mehr. Das ist ganz wichtig. Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige in die Gesichter derjenigen, die immer noch versuchen zu argumentieren, den Klimawandel gäbe es nicht.
Geklagt hatte auch Sophie Baxen, eine 22-Jährige, die mit ihren Eltern auf der Nordseeinsel Pellworm auf einem Bauernhof lebt. Auch sie war hochzufrieden mit dem Beschluss. Ihre Befürchtung, irgendwann werden die Deiche auf der Insel nicht mehr ausreichen, weil der Meeresspiegel zu stark steigt.
Die Entscheidung ist ein Riesenerfolg für uns junge Menschen. Es ist klar geworden, dass Teile des Klimaschutzgesetzes nicht mit unseren Grundrechten vereinbar sind. Und wirksamer Klimaschutz muss eben jetzt betrieben werden und umgesetzt werden und nicht erst in 10 Jahren, wenn es zu spät ist.
Ähnlich äußerte sich die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Auch sie hatte geklagt.
Gerechter Klimaschutz ist nicht nice to have, es ist unser Grundrecht und das wissen wir ab heute offiziell. Und es gibt es alles, was wir brauchen für dieses Jahr, für diesen Bundestagswahlkampf und für unsere weitere Arbeit als Bewegung.
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist für die Klägerinnen und Kläger sicher auch ein großer politischer Erfolg gewesen. Denn die Entscheidung hat dafür gesorgt, dass das Thema Klimaschutz mittlerweile ganz oben auf der politischen Agenda steht.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung zu schärferen Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Wie die Politik reagiert hat, das hat unser ARD-Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert beobachtet. Guten Abend.
Guten Abend.
Ganz interessant finde ich persönlich ja die Reaktion von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Er nennt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts epochal für den Klimaschutz und die Rechte der jungen Menschen. Aber es war ja dabei in den letzten Jahren gerade Altmaier, der wieder und wieder die Energiewende ausgebremst hat. Darf man da Doppelmoral unterstellen oder sind dem Wirtschaftsminister die Energiekonzerne am Ende halt einfach näher?
Also wir haben uns über diese Reaktion damals auch doch eher gewundert, nicht nur über diese, sondern über viele andere Reaktionen aus der Politik. Da hieß es, also haben sich viele hingestellt und so getan, als wären sie schon immer die größten Umweltschützer und hätten sowieso immer gesagt, dass man das strenger machen muss. Und darunter war natürlich auch Peter Altmaier, der ja den Windkraftausbau nicht gerade gefördert, vielleicht sogar behindert hat. Auch sonst hat er sich nie als großer Klimafreund hervorgetan, weil, das muss man einfach sagen, Klimaschutz ist an sich populär. Die Maßnahmen wiederum, die sind eben nicht populär. Und davor hat man eben zurückgeschreckt, gerade weil die Wirtschaft ja besonders betroffen gewesen wäre von diesen Maßnahmen. Und da hatte die Wirtschaft im Wirtschaftsministerium doch auch immer einen ganz guten Ansprechpartner, um das doch noch ein bisschen abzufedern. Aber die Zeiten sind ja eben nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil eben vorbei.
Angela Merkel wird ja auch immer wieder Klimakanzlerin genannt und sie hat sich ja auch, das muss man ihr immer zugestehen, in ihrer ganzen Karriere hinweg immer für das Klima eingesetzt. Aber wirklich bewegt hat sie am Ende ja wenig. Also selbst im eigenen Land hätte sie die Fäden ja vielleicht ein bisschen besser in der Hand als in einer Diskussion mit einem Trump oder einem Putin. Ist das jetzt ihr und ihrer Durchsetzungskraft vorzuwerfen, dass sie sich da nicht klarer durchsetzen konnte oder eher ihren Gegenspielern, die halt dieses ganze Klimathema für nicht so wichtig halten?
Na, das ist schon beidem zuzuschreiben. Das ist ja, wie gesagt, ein bisschen zwiespältig. Klimaschutz, da sagen alle, ja, muss mehr passieren. Aber wenn es dann daran geht, was passiert konkret, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und an diesem Zwiespalt war natürlich auch die Kanzlerin, die als Physikerin ja weiß, was da auf dem Spiel steht, aber auf der anderen Seite als Kanzlerin eben nicht nur die Umweltkanzlerin ist, sondern eben auch die Wirtschaftskanzlerin. Und da hat man in Deutschland eine Autoindustrie, die besonders wichtig ist, weil es besonders viele Jobs gibt, nur als ein Beispiel. Und die ist die ganze Zeit weiter kräftig gefördert worden, weil sie eben besonders wichtig ist, obwohl sie einen gigantischen CO2-Ausstoß hat.
Ich würde gerne, Christopher Jennert, mit Ihnen mal nach Frankreich gucken. Frankreich hat in diesem Sommer Ökozid als neuen Straftatbestand eingeführt, ist auch genauso genannt. Das heißt zum Beispiel in der Konsequenz, dass in Frankreich Kurzstreckenflüge verboten werden, wenn es eine annehmbare Zugverbindung gibt. Oder dass die mutwillige Verschmutzung eines Flusses oder der Luft bestraft werden kann. Und zwar mit bis zu 10 Jahren Haft, mit bis zu 4,5 Millionen Euro Strafe. Können Sie sich vorstellen, dass unsere neue Bundesregierung auch in diese Richtung geht, beziehungsweise dass es das wäre, was sich das Bundesverfassungsgericht konkret vorstellen und wünschen würde?
Also es deutet sich zumindest momentan nicht an, dass die neue Bundesregierung in so eine doch ja recht extreme Richtung gehen würde. Auch ein Verbot von Kurzstreckenflügen, was ja immer diskutiert wurde, das wurde zuletzt gar nicht mehr gefordert. Das Problem ist, wir wissen aktuell leider recht wenig bis gar nichts, was in den Koalitionsvertrag reinkommen soll, weil die drei Parteien, also SPD, FDP, Grüne, doch sehr, sehr verschwiegen sind. Aber es deutet sich zumindest auch kein Sinneswandel an. Es wird ein Ziel sein, dass die Bahn besser ausgebaut wird, damit man auf Kurzstreckenflüge verzichten kann. Aber ein Verbot ist da eben nicht im Gespräch. Und bevor wir über solche Ökozidgesetze auch nachdenken, jetzt muss sich diese Bundesregierung hier erstmal noch ganz klar mit dem auseinandersetzen, was die Richter in Karlsruhe so verlangen. Und das wird noch sehr interessant. Die alte Regierung, die musste noch nachschärfen. Die hat Zahlen genannt. Also ganz konkret, bis 2030 sollen 65% weniger CO2 anfallen als 1990. Das ist immer das Vergleichsjahr. Und da waren vorher nur 55% geplant. Und die neue Regierung muss sich jetzt überlegen, was muss genau passieren. Und das sind riesige Brocken, die da aus dem Weg geräumt werden müssen. Also die Industrie muss irgendwie klimaneutral werden, sprich ohne Kohle arbeiten. Und das wird zum Beispiel für die Stahlindustrie doch eine riesige Herausforderung. Experten sagen auch, man braucht mehr E-Autos, Öl-Gasheizungen müssen durch Wärmepumpen ersetzt werden, mehr Solar auf die Dächer. Also da sind riesige Dinge zu schaffen und die neue Bundesregierung muss da konkret machen, wie sie gedenkt, das hinzubekommen. Dann muss man womöglich über solche Ökozidgesetze gar nicht mehr nachdenken, weil man dann ja schon Tatsachen geschaffen hat. Aber die muss man erstmal schaffen und das wird doch eine sehr schwierige Aufgabe.
Da wird es bei uns ja in erster Linie wahrscheinlich um einen schärferen Emissionshandel gehen. Wie ist es denn da mit der Rechtsverbindlichkeit? Also wer überwacht denn zum Beispiel in Europa den Emissionshandel?
Ja, also das wird auch eine Herausforderung, muss man auch so sagen. Emissionshandel heißt ja, klimaschädliches wird teurer. Ähnlich funktioniert auch dieser CO2-Preis, über den wir gerade sehr viel reden und bei dem wir auch gerade sehen, wie teuer Benzin, Heizen und so weiter wird. Und das dürfte auch noch so weitergehen. Also das wird die Herausforderung, da eine Balance zu finden. Und wenn wir über das Thema Durchsetzung sprechen, es gibt Behörden in Deutschland, die überwachen das, die sind angesiedelt beim Umweltbundesamt. Und ja, das lässt sich dann eben auch durchsetzen. Da gibt es Meldepflichten, da gibt es Kontrollpflichten und das passiert eben auch. Das ist nicht nur deutsches Recht, sondern das ist auch EU-Recht. Es gibt auch auf EU-Ebene einen Emissionshandel. Und es gibt auch noch eine Reihe weiterer Forderungen. Also die Grünen zum Beispiel wollen auch noch, dass jedes einzelne Gesetz künftig auf Klimaverträglichkeit überprüft wird und ob da auch Mechanismen drin sind, die dann eine Durchsetzung möglich machen. Und auch was dann passiert, wenn man dagegen verstößt. Um nochmal darauf zu kommen, nämlich ganz genau, am Ende sind solche Gesetze dann durchsetzbar wie jedes andere auch. Also wie eine Straftat oder ein Ordnungswidrigkeitsbestand auch bisher verfolgt wird, wird das auch sein, wenn man sich eben klimaschädlich verhält. Aber konkret hat man das noch nicht, aber die Richtung zumindest, die ist klar.
Christopher Jennert aus dem Hauptstadtstudio der ARD. In dem Buch Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln von Julian Barnes geht es unter anderem um einen Prozess gegen Holzwürmer. Die hat man als Schuldige ausgemacht, als mitten in der Messe dem Bischof sein Holzthron zusammengebrochen ist. Und wie es sich für einen ordentlichen Prozess gehört, haben die Holzwürmer auch einen scharfzüngigen Verteidiger zur Seite gestellt bekommen. Der meint, die Zustellung der Vorladung an die Holzwürmer, also das war ja schon das erste Problem in diesem ganzen Prozess.
Es ist verfügt, dass eine Ladung nicht allein ausgefertigt, sondern auch zugestellt werde. Und der Prokurator hat versäumt auszuführen, in welcher Form der Holzwurm den Empfang der Vorladung bestätigt hat. Zum anderen und außerdem ist es ein in den Annalen des Rechts noch fester verankerter Grundsatz, dass eines Angeklagten Versäumnis oder Nichterscheinen entschuldigt werden mag, so gezeigt werden kann, dass Dauer oder Beschwernis oder Gefährlichkeit der Reise unmöglich machen, dass er sicher vor Gericht erscheine. Würdet ihr eine Ratte vorladen und dann erwarten, dass sie sich zu eurem Gericht begebe und dabei einer Stadt voller Katzen passiere? Und was diesen Punkt betrifft, so ist nicht allein die Entfernung zwischen Wohnsitz und Gerichte eine unerhört weite Reise für die Bestioles. Sie würden die Fahrt dazu unter Gefahr ihres Lebens von jenen Raubtieren machen, welche nach ihrem armseligen Leben trachten. Es steht Ihnen darum mit Recht und in Sicherheit und mit allem Respekte vor diesem Tribunale zu, höflich abzulehnen, der Vorladung Folge zu leisten.
Julian Barnes, Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln, ist beim Haffmanns Verlag erschienen. Klagen fürs Klima, wenn Richter die Welt retten sollen, so heißt der Tag heute. Und die Demokratie ist langsam, zu langsam, um die Erderwärmung noch zu stoppen, wenn eben die Gerichte nicht mehr Druck machen. In den USA ist unser Korrespondent Thorsten Teichmann zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Thorsten Teichmann, von allen Ländern weltweit laufen in den USA ja die meisten Klimaklagen. Es sind Hunderte. Haben Sie Beispiele, wer klagt da gegen wen?
Es gibt eine wirklich sehr gute Aufstellung von der Columbia University, deren juristischer Fakultät. Und da kann man ablesen, dass es hunderte Klagen sind, zum Beispiel einmal auf der Ebene der Bundesregierung, dann auf der Ebene der Frage, ob Sachen gegen die Verfassung verstoßen. Dann geht es weiter runter auf die Ebene der Bundesstaaten und so weiter und so weiter. Und da können wir verschiedene Beispiele finden von Klagen, die im Moment anhängig sind. Zum Beispiel hat die Stadt Baltimore geklagt gegen die Energieversorger der Stadt. Und sie wirft den Energieversorgern vor, auf fossile Brennstoffe gesetzt zu haben, mit den Folgen des Klimawandels, mit denen die Stadt jetzt umgehen muss. Dahinter steckt natürlich die Frage, ob die Folgen des Klimawandels nur von der öffentlichen Hand jetzt gedeckt werden müssen oder ob private Unternehmen, die jahrelang eben mit fossilen Brennstoffen gearbeitet und verdient haben, ob die dafür auch gerade stehen müssen. Es gibt eine Klage zum Beispiel von einer Umweltschutzorganisation gegen Coca-Cola, eine sehr kleine Klage, in der es heißt, Coca-Cola stelle sich im Marketing als umweltfreundlich dar. Dabei gehört das Unternehmen mit seinen Plastikflaschen zu einem der größten beitragenden Unternehmen für den Plastikmüll in der Welt. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. In diesen Klagen sind auch viele Unternehmen, die gegen Vorgaben klagen. Es ist zum Beispiel die Vereinigung der Lkw-Fahrer in Südkalifornien, die sich dagegen stemmt, dass gewisse Abgasnormen eingehalten werden müssen, wenn diese Lkws zum Lagerhaus fahren.
Wie geht denn die amerikanische Öffentlichkeit generell mit der Klimadebatte um? Also Stand November 2021, haben da die Jahre unter Klimawandelleugner Trump Spuren hinterlassen?
Ich glaube, wir müssen in den USA etwas trennen. Zum einen ist dieses Thema ein Kulturkampfthema. Und das war es schon vor Trump und bevor die Republikaner darauf eingeschwenkt sind. Zum Beispiel, als Ronald Reagan gewählt wurde ins Weiße Haus und Jimmy Carter abgewählt. Das Erste, was die Reagan-Regierung gemacht hat, ist, die Solaranlagen vom Weißen Haus, die Jimmy Carter dort eingerichtet hatte mit viel Tamtam, diese Solaranlagen runterzureißen und einfach zu verschrotten. Also das war eine Aussage an die eigenen Wähler. Wir glauben nicht daran. Und diesen Punkt, den hat Trump ja nochmal bewiesen. Der glaubt nicht daran und viele folgen ihm eben dabei. Daneben aber gibt es eben noch eine andere Ebene und die heißt eben, dass die Regierung durchaus versucht, hier etwas zu erreichen und zu sagen, wir müssen dafür Aufmerksamkeit schaffen für dieses Thema. Unter Biden ist das sehr deutlich geworden. Und dann ist die Frage, wenn wir wieder über Rechtsstreit reden, über juristische Verfahren, welches Verfahren schafft es in die Öffentlichkeit von diesen kleinen, wenn ich sage Coca-Cola, das war ein kleines Verfahren, Südkalifornien. Aber es gab zum Beispiel den großen Streit Giuliani gegen die USA. Da ging es darum, dass jugendliche Kinder geklagt hatten, dass die US-Regierung im Grunde ihr Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Freiheit und Unversehrtheit der halt beschädigt hat, indem man eben jahrelang zugelassen hat, dass Verbrennungsmotoren fahren dürfen und dass fossile Brennstoffe eingesetzt werden zur Energiegewinnung. Und dieses Verfahren hat zum Beispiel sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also man kann es nicht alles über einen Kamm scheren.
Hm. Der jetzige US-Präsident Biden, der folgt ja so ein bisschen der Strategie, zwei Fliegen eine Klappe. Er will A, neue Jobs schaffen, die B, dem Klima nützen. Wie stellt er sich das denn konkret vor?
Ja, klingt irre, ne? Noch mehr Wachstum für mehr Klimaschutz ist auch ganz schwierig, finde ich, an der Stelle. Aber er versucht dieses Thema eben den Amerikanern zu verkaufen. Und das, was eben zieht bei den amerikanischen Wählern im Moment gerade auch, sind Jobs, Jobs, Jobs. Und deswegen versucht er das so zu machen. Dieses Infrastrukturpaket, was Ende vergangener Woche durchaus noch durchgekommen ist und dieses zweite Investitionspaket in Sozialaufgaben und Klimawandel, die enthalten viele Punkte, die die USA vorbereiten für die künftige Zeit. Da gibt es zum einen zum Beispiel 65 Milliarden drin, die dafür vorgesehen ist, die Stromtrassen zu erneuern. Da gibt es 150 Milliarden da drin für erneuerbare Energien. Das wird nicht ausreichen bis zur Mitte des Jahrhunderts, aber dieses Paket ist erstmal für 10 Jahre gedacht. Da gibt es 5 Milliarden für Schulbusse, die umgestellt werden sollen von Diesel auf Hybrid- oder Elektroantrieb. Also zum Teil auch wieder klein-klein und mitgedacht auf Bundesregierungsebene. Was kann man tun, damit man die Vorgaben des Paris-Abkommens auch tatsächlich umsetzt? Und insgesamt wird das natürlich nicht ausreichen, sondern es wird weitergehen müssen. Und da ist immer dann die Frage, wird der nächste US-Präsident daran festhalten? Kann der darauffolgende wieder etwas anders machen? Das ist natürlich eine politische Frage.
Wer darf denn in den USA bei diesen Themen überhaupt als Kläger auftreten?
Das ist die schwierigste Frage, glaube ich, auf die ich gestoßen bin, wo Juristen auch tatsächlich das Problem haben, das einzuschätzen, wer kann klagen, wer wird zugelassen vor Gericht als Kläger. Also im Endeffekt war es bei diesem großen Verfahren Giuliani gegen die USA dann so, dass das letztendlich das Bezirksgericht in Oregon entschieden hat, dass die Kläger überhaupt keine Grundlage haben für ihre Klage, dass sie nicht diejenigen sind, die die US-Regierung verklagen können. Und das ist, glaube ich, nach wie vor ein Punkt, der bei Juristen hier in Amerika sehr hart diskutiert wird. Wann ist eine Klage zulässig? Was muss man tun, um wirklich für den Kläger, der gegen zum Beispiel die Regierung klagt und auf Einhaltung von Richtlinien. Was muss man tun, damit er auch wirklich eine Chance vor Gericht hat?
Unser Korrespondent in den USA ist Thorsten Teichmann. Ganz herzlichen Dank. Und wir schauen jetzt sofort von den USA auf Deutschland. Wer klagt denn in Deutschland? Wer bringt hier den Klimaschutz vor Gericht? Ja, in erster Linie ist es die Deutsche Umwelthilfe. Ihr Geschäftsführer ist Jürgen Resch. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Herr Resch, Sie klagen derzeit gegen 8 von 16 Bundesländern und ich würde gerne Hessen mal exemplarisch rausnehmen. Hessen hat bisher kein Landesklimaschutzgesetz, obwohl es eins haben sollte und das ist der Grund Ihrer Verfassungsbeschwerde. Sie ziehen das aber nicht alleine durch, sondern mit 3 teilweise noch minderjährigen BeschwerdeführerInnen. Wie sind Sie denn mit den jungen Menschen zusammengekommen?
Ja, wir hatten Kontakt mit der Friday for Future Bewegung wegen unserer ersten Klima- oder den ersten beiden Klimaklagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und nachdem wir da auch erfolgreich waren, ist es uns nicht schwer gefallen, in den 8 Bundesländern, in denen wir jetzt klagen, weitere engagierte Jugendliche zu finden, die für sich entschieden haben, wir kämpfen für unsere Zukunft, wir möchten persönlich dazu beitragen, dass eben das Bundesverfassungsgericht auch für in dem Fall Hessen entscheidet, es muss mehr geschehen. Und wir brauchen halt wirklich einen Richtungswechsel in der Landespolitik. Es sind nicht nur eben Bundesentscheidungen, sondern an vielen Stellen Entscheidungen der Länder, die letztendlich dann festlegen, ob wir die Klimaziele von Paris mit 1,5 Grad maximaler Erwärmung erreichen oder nicht. Und Hessen ist da auf einem schlechten Pfad.
Ja, ist ja auch die Frage, warum Hessen bisher immer noch kein Landesklimaschutzgesetz hat. Also geht es bei diesen Klagen gegen Bundesländer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur darum, dass die Demokratie anders zu langsam wäre? Oder warum sind denn diese Klagen aus Ihrer Sicht notwendig?
Ja, ganz offensichtlich sind zumindest die Institutionen, die heute an der Regierung sind, nicht mehr handlungsfähig. Sie schaffen es nicht, obwohl sie es ja nun vorhaben, in den Zielsetzungen auch festschreiben. Sie schaffen es aber nicht, sich gegen mächtige Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Und es ist eben auch in Hessen die Automobilindustrie, die es schafft, dass eben eine unnötige Straße nach der anderen gebaut wird, letztendlich auch durchgesetzt wird durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten. Während im Schienenausbau einfach Flaute herrscht. Da passiert gar nichts. Und das möchten wir umkehren. Wir möchten erreichen durch Gerichtsentscheidungen, dass auch Landesregierungen verpflichtet werden, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. In Hessen beispielsweise alle Landesgebäude in kürzester Zeit energetisch zu sanieren und die Dachflächen für erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Dass es Moratorium für neue Straßen gibt und vieles andere mehr. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir nach dem großen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht eben bezogen auf die Bundesländer auch in Hessen ebenfalls Recht bekommen.
Sie klagen ja aber auch gegen große Automobilkonzerne, gegen BMW und Mercedes aktuell. Was sind denn da die Ziele, die Sie erreichen möchten?
Diese Unternehmen sind so wirkmächtig, dass die CO2-Emissionen gerade auch ihrer Produkte im Betrieb vergleichbar sind mit Staaten, zum Beispiel von Österreich. Und wir erleben in den letzten Jahren, dass eben gerade Daimler, aber auch eben BMW die Politik gelenkt haben und weiter lenken, dass sie eben über Jahre hinweg Klimaschutz in Europa unmöglich machen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, diese großen Industriekonzerne, die so eine de facto Nebenregierung darstellen in bestimmten Bereichen, auch vor den Kadi zu ziehen und analog zu unseren Kollegen in den Niederlanden, die mit Shell hier auch erfolgreich waren, eben den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor festzuschreiben, spätestens auf 2030 und eben auch einen Einfluss zu nehmen auf die bis dahin gebauten Autos, indem man eben die CO2-Menge auch begrenzt und sagt, mehr als so und so viel CO2 dürfen die von euch ab jetzt gebauten Autos in ihrer angenommenen Lebensdauer von 15 Jahren nicht emittieren. Und wir sind zuversichtlich, dass wir auch hier auf kluge Gerichte stoßen, die uns hier in dieser Klage dann Recht geben.
Jetzt macht sich ja die deutsche Umwelthilfe mit diesen Klagen nicht nur Freunde. Ne? Sie werden auch scharf angegriffen als erfolgreichster Lobbyverein der Republik. Wie gehen Sie denn damit um?
Na, es wäre ja schön, wenn wir ein erfolgreicher Lobbyverein wären. Dann würden wir es beispielsweise schaffen, die notwendigen Gesetze zu verändern. Es ist doch eigentlich verrückt, dass wir jetzt seit Jahren dafür kämpfen, auch zum Beispiel bei den Klagen auf saubere Luft in 40 Städten, dass der Staat seine eigenen Gesetze ernst nimmt. Also wenn wir erfolgreich wären, hätten wir die Dienstwagenzuschussung wegbekommen oder wir würden es erreichen, dass endlich die Bahnstrecken elektrifiziert werden. Nein, wir machen einen Abwehrkampf und da sind wir allerdings dann erfolgreich, dass wir sagen, zumindest die Mindeststandards oder das, was Deutschland gegenüber der Weltgemeinschaft in Paris versprochen hat, zumindest dieses muss eingehalten werden. Und deswegen, hier werden wir weiterhin tätig sein. Für mich war bezeichnend, dass der Wirtschaftsrat der CDU nach unserer Klageerhebung gegen BMW und Mercedes gefordert hat, dass Verbände wie die Deutsche Umwelthilfe nicht mehr gegen große Konzerne auf Klimaschutz klagen dürfen. Und wenn man dann in den Wirtschaftsrat hineinschaut und feststellt, dass im Präsidium ein Vorstandsmitglied von Daimler und im Vorstand des Wirtschaftsrats die Präsidentin des Automobilverbandes sitzen, dann wird doch eigentlich alles klar. Hier geht es nach wie vor um eine wirklich ungesunde Verquickung von Politik und bestimmten großen Konzernen. Und das möchten wir eben beenden. Wir möchten erreichen, dass auch diese großen Konzerne den Klimaschutz ernst nehmen und nicht nur ankündigen, sie werden ihre Produkte verändern, sondern dass sie dann diese Zusagen auch umsetzen.
Wenn ich jetzt vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, jetzt nochmal auf unsere Debattenkultur schaue, ne? Wir sind hier ja immer noch sehr, sehr gefangen in so einer Verzichtsdiskussion. Ne? Wir müssen auf alles Mögliche verzichten und ich kann mir vorstellen, dass daraus auch ein großer Teil der Kritik erwächst, die an der deutschen Umwelthilfe geäußert wird, weil viele Verbraucher das Gefühl haben, es geht immer auf die Kleinen, in Anführungszeichen. Es kostet immer was, man muss sich immer weiter einschränken. Wie kann dann erreicht werden, dass am Ende eben nicht alles bei einem Endverbraucher landet?
Ich glaube, das ist ein falscher Eindruck, der häufig entsteht. Wenn wir zum Beispiel ein Tempolimit in Deutschland bekommen, dann erreichen wir auf der einen Seite 8 Millionen Tonnen CO2, die pro Jahr eingespart werden. Zum anderen ersparen wir 10.000-faches Leid, weil wir eben keine Verkehrsunfälle mehr haben, also keine Schwerverletzten und keine Toten mehr, die wir beklagen müssen. Wenn wir es schaffen, dass wir tatsächlich einen funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr mit Busverkehren zu Flatrate-Raten bekommen, wie es die Österreicher gerade machen, dann werten wir doch auch die Mobilität auf und schaffen eben auch eine Mobilität für die Menschen, die im ländlichen Raum im Moment abgeschnitten sind.
Und dann wird es ja eine Geschichte des Gewinns, ne? Anstatt des Verzichts, wenn wir es mal so rum erzählen.
Es ist tatsächlich eine Geschichte des Gewinns und interessanterweise, ich bekomme eigentlich überwiegend positive Rückmeldungen. Ja, es gibt die zum Beispiel zu unserer Kampagne jetzt zur Durchsetzung des Tempolimits, was wir letztendlich wahrscheinlich dann juristisch im nächsten Jahr hoffentlich erfolgreich hinbekommen. Die meisten sagen, bitte bleibt da wirklich dran, denn das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Mobilität bleibt doch erhalten. Sie wird sicherer, sie wird auch günstiger, weil man spart ja auch noch Geld dabei. Also ich sehe bei vielen dieser Klimaschutzmaßnahmen Gewinne. Auch wenn wir zum Beispiel die Schulen und Kindergärten an erster Stelle energetisch sanieren und dabei dann auch für die Belüftung sorgen. Warum wird dieses auf das Jahr 2025 geschoben?
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Uns läuft leider die Zeit davon, weil ich noch einen Gesprächspartner nach Ihnen habe. Aber herzlichen Dank. Jürgen Resch ist der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Schön, dass Sie sich heute Abend nochmal die Zeit für uns genommen haben. Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln, so heißt das Buch von Julian Barnes, in dem Holzwürmer vor Gericht stehen und der scharfzüngige Verteidiger argumentiert jetzt, warum es eigentlich nicht möglich ist, diese frevelhaften Insekten zu exkommunizieren.
Der Prokurator ersucht jenen Blitzstrahl, wieder die Bestiolis zu schleudern, welcher als Excommunicatio bekannt ist. Es ist meine Pflicht, vor euch darzulegen und unbeschadet alles Vorgenannten, dass solche Strafe gleichermaßen unbillig wie ungesetzlich ist. Da Excommunicatio Trennung des Sünders von der Gemeinschaft mit Gott bedeutet, das Verweigern der Erlaubnis, von dem Brot zu essen und von dem Wein zu trinken, welcher der Leib und das Blut Christi sind, das Verstoßen aus der heiligen Kirche und ihrem Licht und ihrer Wärme, wie sollte es da rechtens sein, dass man ein Tier auf dem Felde oder ein Gewürm auf Erden exkommuniziere, welches niemalen ein Kommunikant der heiligen Kirche war? Es kann keine ziemliche und gebührende Strafe sein, dass man einen Angeklagten dessen beraube, was er ohnehin niemals besessen. Das ist schlechtes Recht. Und zum anderen ist Excommunicatio ein Prozess von großem Schrecken, ein Verstoßen des Sünders in garstige Finsternis, eine ewige Trennung des Sünders von dem Lichte und der Güte Gottes. Wie könnte das eine billige Strafe sein für eine Bestiole, welche keine unsterbliche Seele eignet? Wie wäre es möglich, einen Angeklagten zu ewiger Qual zu verurteilen, so er nicht ewiges Leben hat? Diese Tiere können nicht aus der Kirche ausgestoßen werden, da sie nicht Glieder derselben sind. Und wie der Apostel Paulus sagt, richtet ihr, die da drinnen sind, und nicht auch, die da draußen sind.
Julian Barnes Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln beim Haffmanns Verlag erschienen. Klagen fürs Klima, wenn Richter die Welt retten sollen. So heißt der Tag heute und noch bis Freitag findet die UN-Klimakonferenz in Glasgow statt. Hier ein Überblick der ersten Woche.
Es wird ruhiger werden auf der Klimakonferenz in Glasgow heute und morgen. Am Freitag und Samstag hatten mehr als 100.000 Demonstrierende an Protestaktionen in Glasgow teilgenommen. Die Staats- und Regierungschefs sind längst abgereist. Nun geht es um die Details, das Kleingedruckte. Der Vorsitzende der Konferenz, der Brite Alok Sharma, zeigte sich verständnisvoll für die Kritik der Straße.
Look, I completely understand and recognize the frustration and anger that certainly I have seen and heard from young people.
Er verstehe die Frustration, die er von jungen Leuten gehört habe. Diese Konferenz müsse liefern, betonte der Cheforganisator. Und auch Boris Johnson, der Premierminister, mahnte zur Halbzeit weitere Zusagen der knapp 200 Staaten an. Auf dem Programm steht nun beispielsweise das Thema Klimahilfen. Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace fordern, dass reiche Staaten drastisch aufstocken. Der Finanzbedarf der weniger entwickelten Länder, um erneuerbare Energien auszubauen und Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren, gehe in die Billionen. Diskutiert wird die Forderung, dass Industrieländer als Verursacher des Klimawandels für Schäden und Verluste durch den Klimawandel zahlen sollen. Weil das Ausmaß aber enorm und nur schwer kalkulierbar sein dürfte, sind gerade die Industrieländer zurückhaltend. Ungeklärte Fragen werden zurückgestellt. Ab Dienstag verhandeln dann die zuständigen Minister auf höchster Ebene, sagt David Rüfisch vom gemeinnützigen Verein Germanwatch.
Die werden die schwierigsten Fragen, die nur auf politischer Ebene gelöst werden können, lösen. Das heißt, die zweite Woche ist extrem wichtig zu definieren, wie stark am Ende das Ergebnis der COP26 sein wird.
Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie Staaten beim Klimaschutz zusammenarbeiten können. Denn manchmal ist es wirksamer, wenn ein Staat in einem anderen Land Klimaschutzmaßnahmen finanziert und nicht im eigenen Land. Aber welche Regierung darf sich dann die eingesparten Tonnen CO2 gutschreiben? Auch hier ist der Erfolg vom Detail abhängig, sonst hemmen entsprechende Vereinbarungen die Finanzierung weiterer Klimaschutzmaßnahmen. Ein Beispiel. Im Juni haben die Schweizerinnen und Schweizer bei einer Volksabstimmung gegen ein Klimaschutzpaket gestimmt. Öl- und Gasheizungen in Gebäuden bleiben ohne Einschränkungen erlaubt. Eine Flugticketabgabe entfällt. Für die Schweiz wird es nahezu unmöglich, die eigenen Klimaziele mit Maßnahmen im eigenen Land zu erreichen, sagt das Schweizer Bundesamt für Naturschutz. Die Folge: Es gibt Bestrebungen, dass die Schweiz internationale Klimaprojekte unterstützt, um CO2-Einsparungen auf die eigenen Klimaziele anrechnen zu dürfen.
Jetzt hat die Schweiz Projekte vorgeschlagen, die die Schweiz in anderen Ländern umsetzen will. All diese Projekte haben die Länder schon lange in der Pipeline, wollen sie eigentlich schon lange umsetzen,
sagt Niklas Höhne, Professor und Gründer des New Climate Instituts.
Also auch da erhöht es die Ambition nicht. Wenn jetzt die Schweiz diese Projekte fördert, die Emissionszertifikate nimmt und für sich selbst anrechnet, hat der ganze Mechanismus die Ambitionen erniedrigt, also weniger Ambitionen hervorgerufen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen.
Und Länder wie Brasilien fordern sogar, entsprechende Einsparungen in Projekten, die aus dem Ausland finanziert werden, sollen sich beide Staaten anrechnen dürfen, was die CO2-Emissionen insgesamt weniger deutlich sinken lassen würde.
Christoph Prössl mit einer Halbzeitbilanz der UN-Klimakonferenz in Glasgow, und dort vor Ort für die ARD ist Werner Eckert. Guten Abend.
Hallo, guten Abend nach Frankfurt.
Beziehungsweise, ich muss ja sagen, Sie sind nicht nur in Glasgow dabei, Sie waren bei fast allen Klimagipfeln dabei. Sie haben einen sehr guten Überblick. Und was mir diesmal aufgefallen ist, es gibt eine große Zahl freiwilliger Initiativen. Zum Beispiel ein Pakt zur Senkung des Methanausstoßes, die Einführung eines CO2-Preises in der Schifffahrt oder eine Finanzierung für ein grünes Afrika. Da machen dann jeweils verschieden viele Staaten mit. Und das ist nicht ganz neu, aber das gab es auch noch nie so geballt. Ist das das neue Normal?
Ja, sicher ist das das neue Normal, denn die Staaten haben sich alle auf den Weg Richtung Klimaneutralität begeben. Das ist das eine. Sie haben zum Teil auch, wenn auch völlig ungenügende, kurzfristige Ziele sich gesteckt, um im Klimaschutz voranzukommen. Aber das muss ja auf die Straße. Man muss ja Action machen, damit das auch funktioniert. Und dazu gehören unter anderem solche Initiativen. Also gerade bei Methan sicherlich eine ganz sinnvolle Sache. Aber Sie haben schon gesagt, freiwillig. Russland zum Beispiel ist da nicht dabei. Und das wäre ein ganz wichtiger Staat, denn dort gibt es viele Lecks in Gaspipelines Und da wird jetzt nicht mal versucht, was dagegen zu unternehmen. Beim Waldschutz hat sich gezeigt, haben zwar viele unterschrieben, aber Indonesien zum Beispiel, ein ganz wichtiger Staat, was Urwald betrifft, hat anschließend dann nochmal zu Protokoll gegeben, ja, so haben man das nicht verstanden, wie das jetzt die Briten kommunizieren. Man wolle doch nicht so ganz aufhören mit dem Abholzen. Also das ist alles ein wenig schwierig.
Ja, bleiben wir doch gerade mal bei den Wäldern. Also es wurde von 100 Staaten vereinbart, die Zerstörung der Wälder bis 2030 zu beenden. Und zu diesen 100 Ländern gehört auch, Überraschung, Brasilien. Gleichzeitig kommen aber Zahlen wie, innerhalb eines Jahres ist in Brasilien die illegale Abholzung um 34% gestiegen. Also wird da in Glasgow auch ausreichend darüber gesprochen, wie man das jetzt hinkriegt, dass es nicht einfach nur eine unterzeichnete Erklärung ist?
Ja, das ist ein Problem, bei dem eben beide Seiten mitspielen müssen. In Glasgow findet eine UN-Konferenz statt. Das bedeutet, hier muss einstimmig alles beschlossen werden, was beschlossen wird. Solche Initiativen kann man auch nebenher sozusagen auf den Weg bringen. So wichtig sie sind, sie bleiben eben nicht Teil des Paris-Abkommens, sie sind nicht verbindlich und man kann da eben nichts unternehmen, wenn ein Staat nicht mitmacht. Das hat es in der Vergangenheit gegeben. Es gab die Waldinitiative von 2014 und es gibt eine Amazonas-Initiative mit dem gleichen Ziel und die funktionieren schlicht gesagt gar nicht. Vor allen Dingen deshalb, weil Brasilien eben sagt, ja, das Geld würden wir schon nehmen, was ihr uns da anbietet, aber auf das Abholzen und Abbrennen zu verzichten, das wollen wir dann auch nicht. Und so funktioniert es dann am Ende des Tages nicht. Also man muss darauf hoffen, dass es diesmal besser geht.
Es geht ja auch immer wieder um die größten Emittenten, USA, China, Russland. Wie treten die denn auf?
Nun, die treten engagiert auf. Sie haben ja auch alle mittlerweile Klimaschutzziele und sich zur Klimaneutralität so gegen Mitte des Jahrhunderts verpflichtet. Das ist etwas, was man nicht in Frage stellen muss, dass die hier mittun bei dieser UN-Konferenz. Aber was ganz anderes ist das, was sie zu Hause eben machen. Und da ist China sehr zögerlich. Ohne China bleibt das 1,5-Grad-Limit nicht in Sicht, weil die Chinesen müssten dringend in den nächsten 5 Jahren ihre Emissionen anfangen zu senken. Und sie haben bislang nur zugesagt, das ab 2030 zu tun. Dann ist im Grunde 1,5 schon drastisch überschritten und nicht mehr einholbar. Das ist eben auch das Dilemma. Aber man wird den Chinesen nichts verordnen können. Den Ansatz, Staaten zu etwas zu zwingen, den hat man 2009 aufgegeben. Da ist die Konferenz von Kopenhagen gescheitert, unter anderem daran, weil man das verfolgt hat, dass man gemeinschaftlich sozusagen Staaten so unter Druck setzen wollte, dass sie bestimmte Aufgaben übernehmen müssen. Hat nicht funktioniert, wird nicht funktionieren. Deswegen ist der neue Ansatz ja, die Staaten reichen freiwillige Klimaschutzzusagen ein, die in dem Moment, wo sie hier eingereicht werden, unter dem UN-Dach dann aber schon verbindlich werden. Und man kann sie immer nur anhalten, diese Zusagen alle 5 Jahre zu verschärfen. Das genau ist auch im Paris-Abkommen vorgesehen, ist auch im Wesentlichen passiert, aber das Ergebnis ist nach wie vor ungenügend. Darüber herrscht natürlich großer Frust, vor allen Dingen bei den Klimaschützern.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Straße gucken zum Schluss. Wir sehen ja immer wieder die Bilder von Zehntausenden von Menschen, die da protestieren, trotz schlechtesten Wetters zum Teil. Das sind nicht nur Klimaaktivisten, da kommen ganz viele verschiedene Gruppen zusammen. Aber Werner Eckert, was wäre denn Ihre Einschätzung? Mit welchem Ergebnis wären diese Menschen auch zufrieden? Wann wäre das ein erfolgreicher Klimagipfel?
Also ich glaube, die Jugend auf den Straßen wäre zufrieden, wenn das Problem gelöst würde. Und das würde bedeuten, dass man jetzt drastische Klimaschutzmaßnahmen in den Staaten vor Ort zu Hause beschließt, die dann in der Summe reichen, um das Ziel 1,5 Grad nicht zu überschreiten, auch zu erreichen. Das ist nicht in Sicht. Und dazu kann die UN-Klimakonferenz übrigens auch nur zum Teil beitragen. Sie hat den Rechtsrahmen geschaffen dafür und der funktioniert. Man ist jetzt dabei, die letzten Probleme da zu klären. Dann ist die Konferenz auch schon ein Erfolg, wenn dieser Rechtsrahmen fertig ist. Der Klimaschutz findet tatsächlich zu Hause statt. Das ist die ganz wichtige Botschaft. Und eigentlich müssten diese Gruppen eben auch sehr stark in den nationalen Parlamenten oder vor den nationalen Parlamenten demonstrieren. Denn dort werden die Gesetze gemacht, die dann die Sache wirklich auf die Straße bringen. Und das ist ein mühsamer Weg. Barack Obama hat hier heute Mittag gesprochen. Ich fand das sehr spannend, weil er gesagt hat, ja, ich verstehe die Jugend und ich weiß, sie haben recht. Aber wir müssen auch die Zweifelnden mitnehmen, um Mehrheiten zu gewinnen. In der Demokratie ist das unerlässlich. Und er hat sie aufgerufen, die Jugendlichen daran zu arbeiten, mit denen zu reden, mit denen sie vielleicht sonst nicht reden. Also nicht in der eigenen Blase zu bleiben, sondern für Klimaschutz außerhalb zu werben. Das koste, hat er gesagt, mehr Zeit, als wir eigentlich haben. Also wir werden das Ziel nicht in der Zeit erreichen, wie wir es eigentlich erreichen müssen. Aber so war sein Fazit, wir kommen nur so überhaupt voran.
Werner Eckert ist für die ARD beim UN-Klimagipfel in Glasgow dabei. Ganz herzlichen Dank. Klagen fürs Klima, wenn Richter die Welt retten sollen. Das war der Tag heute. Und auch wenn vieles bei weitem nicht reicht, breite Teile der Wirtschaft, der staatslenkenden Politiker und nicht zuletzt der ganz normalen Menschen scheinen verstanden zu haben. Es gibt keine Alternative und es ist ausgeschlossen, dass wir als Menschheit uns ohne erhebliches Leiden an eine neue, wärmere Welt anpassen können. Und auch wenn die meisten von uns weder große Konzerne noch Staaten lenken, können wir am Ende eben doch alle dazu beitragen. Und dann ist das in 5 Jahren vielleicht nicht mehr immer wieder eine Diskussion über Verzicht, sondern endlich eine über das, was wir gewinnen. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören.